Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Die menschliche Seele wiegt durchschnittlich 21 Gramm. Das ist eindeutig wissenschaftlich bewiesen. Duncan MacDougall hat Anfang des 20. Jahrhunderts nämlich eine Untersuchung durchgeführt. Er wollte zeigen, dass die menschliche Seele ein materielles Äquivalent sozusagen hat und hat bei 6 sterbenden Patienten oder Personen eine Messung durchgeführt. Und zwar des Gewichts vor und nach dem Tod. Und hat einen Unterschied zwischen 8 und 35 Gramm festgestellt. Das hat er gemittelt und kam eben auf 21 Gramm durchschnittlich. Außerdem, auch interessant, hat er 15 Hunde gemessen vor und nach dem Tod und keinen Unterschied festgestellt. Und daraus kann es nur die eine Schlussfolgerung geben: Hunde haben keine Seele. Erik, was schockiert dich daran mehr, dass die menschliche Seele 21 Gramm durchschnittlich wiegt oder dass Hunde keine Seele haben?
Als großer Hundeliebhaber haben mich diese armen 15 Hunde natürlich sofort schockiert, die dafür sterben mussten. Aber im Zweifel steht das eher nur für die Suche nach, was passiert denn, wenn der Mensch stirbt, das irgendwie fassbar zu machen, weil es ist etwas, was bis heute für Menschen, die das erleben, nicht fassbar ist.
Du bist Trauerbegleiter und Bestatter. Ist so ein Begriff wie Seele einer, der häufig vorkommt in den Gesprächen mit den Angehörigen?
Interessanterweise nein, aber auch, weil ich für mich als Zielgabe eigentlich ausgegeben habe, möglichst viel Klarheit zu schaffen. Und das heißt, Verklärung, die dazu führt, dass zu verstehen, dass jemand gestorben ist, das irgendwie nur nach hinten schieben. Ich eigentlich versuche zu umgehen und dennoch natürlich stehen auch aufgeklärte Menschen vor mir und haben das Gefühl, dass irgendein Spirit von jemandem noch da ist. Und ich glaube, das haben die Fantastischen Vier mal ganz toll gesagt. Du kannst nicht sterben, wenn du in aller Leute Köpfe warst. Natürlich lebt etwas weiter von einem Menschen, der gewirkt hat, aber das ist eher was, was ich in einem materialistischen Sinne sehe, nämlich etwas, was sich manifestiert in Handlungen.
Du sagst, unsere Trauerkultur in Deutschland braucht dringend Veränderung. Was du damit meinst und warum du schon Urnen aus Friedhöfen ausgegraben hast und welche Begriffe denn vielleicht angemessen sind im Umgang mit dem Tod, darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Erik Frede ist zu Gast. Erik, du bist Trauerbegleiter und Bestatter. Du bist und lebst in Berlin. Und wer dich nicht kennt, der darf dich jetzt kennenlernen. Wir haben uns nämlich, wie für alle unsere Gäste, auch für dich, 3 rein fiktive Aktivitäten und Möglichkeiten ausgedacht und hoffen, mit einer zumindest irgendwie deinen Geschmack getroffen zu haben.
Okay.
Hier kommt, hier steht's. Hallo, hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Erik Frede. Erste Möglichkeit, Beerdigung für einen Musiker deiner Wahl organisieren.
Ist das eine Frage?
Eine Möglichkeit. Würde dich sowas reizen?
Interessanterweise, nee. Also ich mache das regelmäßig, weil ich sehr viele Musiker kenne, aber eigentlich am meisten reizen tut mich eher die ältere Dame, deren Sohn verstorben ist, die im Prozess erkennt, was sie eigentlich alles machen kann und von was für Konventionen sie sich lösen kann und am Ende mich ganz doll in den Arm nimmt und sagt, das war schön.
So wie du das erzählst, ist das passiert?
Das passiert mehr als regelmäßig,
ja. Du kommst aus der Musikbranche, aber jetzt sowas zu sagen wie, keine Ahnung, wenn ich bei Elvis damals hätte was mitgestalten dürfen, das fände ich schon toll, würde ich nicht so reizen.
Elvis ist insofern total spannend, als dass bei Elvis ja vermeintlich alles richtig gemacht wurde. Der Mann wurde ja über Tage aufgebahrt, tausende von Menschen durften den Körper sehen und trotzdem als erster wirklicher Popstar, der durfte einfach nicht sterben und die Mythen halten sich bis heute. Also ne, die haben den haptisch erlebt. Die durften in Graceland in einem kleinen Raum, wo er drinne war, da war die Nationalgarde, die das alles schützen musste, weil die wirklich in eine Massenhysterie verfallen sind. Aber was nicht wahr sein darf, ist in dem Moment dann auch nicht wahr und man möchte es nicht glauben.
Heißt das aber auch, dass so eine Trauerfeier und Beerdigung auch Akzeptanz schafft, tatsächlich zu sagen, ja, da ist jemand nicht mehr so da, wie man ihn vorher gekannt hat?
Ich glaube, dass das die Hauptaufgabe meines Berufes ist, dass jemand das annimmt. Und das reduziert sich ja nicht nur auf das, was du gerade sagst, die Trauerfeier, sondern es sind ganz, ganz, ganz viele Schritte. Und die fangen im Zweifel ja auch noch weit vorm Tod eines Menschen an, nämlich eigentlich in dem Moment, wo eine Diagnose gestellt wird und ein Abschied langsam beginnt. Also der Normalfall in Deutschland ist ja nicht, dass du oder ich verunfallen, sondern der Normalfall ist, dass jemand sich langsam in eine Demenz verabschiedet, eine lange Erkrankung vorliegt, bevor jemand stirbt. Und das ist eigentlich ein Prozess, der beginnt 2, 3, 4, 5 Jahre vor dem eigentlichen Tod und da beginnt Abschied und Anerkennen von Sachen, die passieren. Und die kämpfen immer wieder miteinander. Ne? Das werden alle erlebt haben, die jemand im Umfeld haben, der krank ist, wie Hoffnung aufkeimt, Hoffnung wieder zerstört wird. Und am Ende geht es um Verstehen und Anerkennen. Und so schlecht die Analogie ist, es ist leider immer so ein bisschen wie mit dem Ende von der Liebesbeziehung. Ne? Wie doll hat man damit zu tun, gerade wenn man dollen Liebeskummer hat, das anzuerkennen, dass das passiert. Ne? Wenn man da kann, also für die, die noch keine Trauer erlebt haben, ist das sicherlich der einfachste, wenn auch nicht immer passendste Vergleich. Wie lange dauert es, bis wirklich in meinem Kopf ist, der Partner ist nicht mehr da. Ja? Also am Anfang will man es überhaupt nicht wahrhaben. Irgendwann ist Schmerz da, es kommt Wut auf. Also die Prozesse, die in dem Körper ablaufen, sind durchaus vergleichbar.
Hm. Ja, dazu passt vielleicht auch die zweite Möglichkeit, weil wir ja so in der Generation sind, wo das Thema, also vielleicht bei den Großeltern da ist, vielleicht auch schon durch ist, man aber in aller Regel eine etwas größere Distanz hat, es sei denn, man hat auch so eine Lieblingsoma, aber die Eltern kommen ja dann irgendwann ins Spiel. Also eine zweite Möglichkeit für dich wäre die Beerdigung deiner Eltern zu organisieren. Hältst du sowas für machbar als Sohn?
Oh, ich habe die Beerdigung meines Opas organisiert.
Das ging?
Das ging mit viel Schmerz, aber ich musste das für mich umdrehen. Wer sonst hätte das machen sollen? Ja, und das ist halt die Frage, die ich ganz oft auch in Prozessen stelle. Wer sonst zum Teufel hat das Recht, als letzter Mensch die Urne von meinem Opa oder meinem Vater anzufassen, wenn nicht ich? Natürlich ist das schwer. Das zieht dir die Schuhe aus, wenn du in einen Kühlraum von einem Krankenhaus kommst und du da den Körper deines Opas abholst. Aber ich weiß in dem Moment eins, mit dem wird vernünftig umgegangen, wenn ich es selber mache.
Ja, die Sorge ist ja sonst möglicherweise auch, du kennst die Branche natürlich selbst am besten, weil du in der tätig bist. Im Zweifelsfall ist man dann eher gefrustet und hat so einen zweiten Film laufen, wenn man es in andere Hände abgibt und hat dann auch keinen Raum für Trauer.
Das ist, glaube ich, immer die Gefahr, wenn man aus einer Ecke kommt. Und das geht aber gar nicht nur um die Branche, sondern es geht darum, wie wird mit Verstorbenen im Krankenhäusern umgegangen etc. Also, um das zu beantworten, wenn meine Mutter versterben würde, wäre das für mich selbstverständlich, dass ich das mache, so schwer das auch ist. Aber ich arbeite ja auch nicht alleine bei uns, sondern ich hatte da ganz tolle Kollegen, die mir dann zur Seite stehen und im Zweifel mir den Rücken frei halten, weil da bin ich dann auch nicht in Klammern Profi, sondern da bin ich trauernder und muss gucken, was ich kann. Und vielleicht kann ich meine Mutter einkleiden, weil sie das verdient hat, oder ich muss meine Kolleginnen bitten, das zu machen. Ehrlicherweise muss ich dir auch sagen, so eine Frage kann man ganz häufig nicht im Vorfeld beantworten. Also ich kann mir das 1000-mal ausmalen.
Aber die Situation, wenn sie da ist, ist eine andere.
Natürlich, ich hab das gesehen. Ne? Ich dachte wirklich, als das sich andeutete, das ist mein schönes Beispiel, mein Opa. Ich wusste, dass der stirbt und man denkt, ich komme aus dem Bereich, ich bin irgendwie darauf vorbereitet, ich hatte da ein paar Werkzeuge in der Hand. Am Ende ist es anders und es zieht dir trotzdem viel, viel mehr die Schuhe aus, als du es erwartest. Und ich glaube, so geht es jedem anderen auch. Also ich kann niemandem, und das ist wichtig, Trauer nehmen. Ich kann nur helfen, damit einen besseren Umgang im Zweifel zu haben und Sachen vielleicht besser wegzusortieren und in die Zukunft gerichtet eine Basis zu legen, dass ich mit einem Verlust besser umgehe.
Dritte Möglichkeit, deine eigene Beerdigung zu organisieren oder soweit das möglich ist, vorher zu planen.
Das habe ich gemacht.
Da bist du schon durch mit.
Na, insofern durch mit, als dass ich vom wunderbaren Heine Verlag ja gefragt wurde, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und ich habe immer gedacht, okay, du erzählst dann mal Leuten, kümmert euch um euren Scheiß. Und wir haben wirklich als Eröffnung des Buchs, habe ich schlichtweg mein Testament genommen. Und das ist wirklich echt. Das ist mein Testament, was unterschrieben bei meiner Mutter liegt. Und es ist relativ einfach geregelt. Ich habe gesagt, ich möchte, dass keine großen Reden geschwungen werden. Ich möchte, dass aus Bildern, auf denen ich primär mit Freunden unterwegs bin, mehrere Filme geschnitten werden, die mit Musik unterlegt werden. Und ich möchte, dass meine Freunde den Sarg tragen. Den Friedhof festgelegt. Und ansonsten habe ich Freiräume gelassen, damit Menschen, wenn sie das wollen, sich einbringen können.
Zu den Fotos hast du aber Playlist festgelegt, ne?
Na, ich habe auf jeden Fall, ich habe gesagt, es sollen Fotos sein, auf denen ich mit Freunden bin. Und ich habe 2 Songs festgelegt. Einmal ein Song von The Verve und einen Song von den Kings.
Wenn du dich für eine Tätigkeit, jetzt hast du die eigene Beerdigung schon organisiert und so weit wie möglich geplant, für eins entscheiden müsstest, die der Eltern organisieren, doch Musiker deiner Wahl oder deine eigene, gibt es von diesen drei auf verschiedene Arten und Weisen sind die schwer, die Tätigkeiten. Eine, die dir am nächsten wäre emotional?
Ich würde auf jeden Fall Nummer eins haben wollen, weil ich natürlich nicht möchte, dass meine Mutter stirbt. Das wäre sozusagen, da würde ich der Trauer gerne ausweichen, so lange wie möglich, weil ich meine Mama natürlich lieb habe.
Trauerfeiern und Beerdigung sind natürlich per se emotional keine einfachen Veranstaltungen. Also vielleicht hat man einen geliebten Menschen verloren, vielleicht hat man auch bei sich selbst, das kenne ich von mir zumindest, jetzt war ich schon auf ein paar Beerdigungen und trotzdem habe ich immer so eine große Unsicherheit, weil ich eigentlich nicht so ganz genau weiß, wie ich mich jetzt verhalten soll. Und dann manchmal denke, da muss ich meinem eigenen Bauchgefühl am ehesten trauen, weil dann bin ich noch authentisch. Und vielleicht, das kenne ich auch von mir, gibt es so eine Art Fremdelgefühl, weil die Phrasen, die dann manchmal von verschiedenen Menschen gesagt werden, wie ganz leere Hüllen wirken und ich das Gefühl habe, aber das wird dem Menschen doch, der da gestorben ist, gar nicht gerecht. Das geht ja so weit, dass manchmal im Namen Buchstabendreher drin sind und so weiter. Und außerdem obendrauf muss das schnell gehen, weil die nächste Trauergruppe wartet ja schon. Erik, gibt es für dich sowas wie, das ist vielleicht ein schwieriger Begriff, aber die schönste Trauerfeier, auf der du jemals warst? Also wo das nicht so schlimm war?
Nee, ich muss es, glaube ich, umdrehen. Ich glaube, eine gute Trauerfeier kann total viel Emotionen, also eine gute Trauerfeier löst Emotionen aus und eine schlechte Trauerfeier wirkt beliebig und austauschbar. Und das ist vielleicht auch, so habe ich dich jetzt verstanden, ne? Also wenn Phrasen gedroschen werden, das führt dazu, dass ich ein Fremdelgefühl habe. Auf einer guten Trauerfeier habe ich das Gefühl, ich mache gerade das Richtige. Auf einer guten Trauerfeier habe ich das Gefühl, ich bin mit Menschen zusammen und teile mit denen gerade ein Gefühl und fühle mich weniger alleine. Und das Gefühl schaffe ich auf hoffentlich 90% unserer Bestattung. Also ne, auch wir haben auch nur ein gewisses Werkzeug, mit dem wir arbeiten können, aber ich kann das vielleicht als Vergleich nehmen, wenn du eine Hochzeit planst, entweder hole ich mir den unglaublich teuren Wedding-Planer, der mir alles total perfekt macht, oder ich hole mir meine Freunde ran und sage, komm, wir organisieren das zusammen, Marc besorgt das Bier, Juri sorgt dafür, dass Musik läuft, und das ist was ich sozusagen in unserer Arbeit versuche, ist Integrationsprozesse zu schaffen und zu gucken, wo kann ich einzelne Trauergruppen, manchmal die Familie, die Freunde mit ranholen und sagen, komm, wir machen was, weil ich glaube, dass rein zu konsumieren, nämlich ne, jemand verstirbt und 2, 3 Wochen, 4 Wochen später sitze ich auf einer Trauerfeier und höre mir eine Rede an, das hat für mich nichts mit Trauern zu tun. Trauern für mich heißt, sich zu erinnern, Sachen vielleicht auch wegzulegen, in eine Schublade, also in eine imaginäre Schublade zu packen. Also schon in Prozesse zu gehen. Und das ist manchmal ganz klein, was man macht. Ne? Also ich habe gerade über diese Filme gesprochen. Das geht dabei manchmal nicht um die Filme, die auf einer Trauerfeier laufen, sondern der Prozess, der davor stattfindet. Nämlich irgendjemand muss sich hinsetzen und muss Bilder aussuchen. Was denkst du denn, wie lange Leute damit zu tun haben, zu sagen, ey, such mal 35 Bilder deines Vaters raus, die für dich wichtig sind. Boah. So, das heißt, was machst du dabei? Du beschäftigst dich mit Momenten, in denen du deinem Vater nahe warst. Du beschäftigst dich mit Momenten, in denen dein Vater dir wichtig war und fängst an, die einzusortieren. Das ist klassische Erinnerungsarbeit.
Jetzt habt ihr bei Lebensnah, so heißt euer Unternehmen in Berlin, diesen Ansatz. Ist der bei dir irgendwie aus, also dass du es so machen möchtest, aus, ich weiß nicht, eigenen schlechten Erfahrungen herausgewachsen, dass du auf vielen Trauerfeiern warst und dachtest, das geht so für mich gar nicht? Oder wie ist es bei dir entstanden?
Interessanterweise genau andersrum. Bis ich Bestatter geworden bin, hatte ich quasi keinen persönlichen Trauerfall.
Und keine Großeltern, keine Freunde?
Meine Oma ist verstorben, aber da war, dadurch, dass meine Eltern sich getrennt hatten, nicht mehr der engste Kontakt. Also es ist nichts schiefgelaufen und ich finde das aber auch fast wichtig. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn Hospize, also für die, die es nicht wissen, das sind Orte, wo man in einem sehr möglichst angenehmen Umfeld zum Sterben hingehen kann, da gibt es Ehrenamtliche, die das mit unterstützen. Und ein Auswahlkriterium für Ehrenamtliche ist, dass die mindestens 2 Jahre frei von Verlusten sein müssen.
Damit die kein eigenes Thema damit haben.
So, und das ist was ich selber immer wieder merke, je doller ich ein Thema habe, umso mehr spiegel ich das auf Menschen, die ich begleite. Also um dir ein Beispiel zu geben, ich bin dieses Jahr auf dem Weg, Papa zu werden. Natürlich ist es für mich was anderes, jetzt ein junges Elternpaar zu begleiten, die ihr Baby in den letzten Wochen verloren haben, weil ich sofort einen Vergleich stelle und gucke, okay, bei denen ist auch alles bis zu einem gewissen Punkt normal verlaufen etc. Da muss man schon auf sich selber aufpassen, aber eher im Sinne von, was macht denn das mit den Menschen, die vor mir sitzen?
Kann also, ich denen noch gerecht werden?
Genau, und das ist was, was man, glaube ich, immer wieder in der Arbeit überprüfen muss. Also das Gleiche, was ich merke, ist, fängt man irgendwann an, Antworten zu haben. Da sitzt Sven vor mir und anhand dessen, wie er sich bewegt, wie er spricht, wie dein kultureller Hintergrund ist, fange ich vielleicht plötzlich schon an, Antworten vorzugeben, die eigentlich aus dir rauskommen müssen. Also da ist man dann mehr Psychologe und muss einfach sagen, nee, die Antworten müssen aus meinem Gegenüber kommen und nicht aus mir, weil manchmal natürlich weiß ich schon, was gut sein könnte, aber es ist tausendmal mehr wert, wenn du mit dem Gefühl rausgehst, dass das deine Idee ist.
Heißt aber auch, du musst dir im Zweifel mehr Zeit nehmen, weil so ein Prozess mal einen Moment dauert. Ne? Du könntest auch sagen, hier, ich habe drei Lösungen, wenn ich mir sie jetzt angucke, du, B wäre für sie schon gut. Kein Druck.
Wir haben das bei uns evaluiert. Ich verbringe im Schnitt mit jeder Familie oder jeder Mitarbeiter oder jeder Kollege verbringt im Schnitt mit den Familien, die er begleitet, 15 Stunden. Für die, die schon einmal eine Bestattung organisiert haben.
Das hört sich viel an, würde ich sagen, aus dem Erfahrungs...
Das ist auch viel, aber das ist auch gut und wichtig. Ja, ich habe gerade als Beispiel bestimmt 3 Stunden damit verbracht, mit 3 Stiften, die zwischen 8 und 12 Jahre alt waren, relativ einfach die Urne für Papa zu bauen. Ganz kleiner Teil, aber was denkst du denn? Die sind, ja genau, zwischen 8 und 12 waren die. Sie werden ihr Leben lang sich daran erinnern, die Urne für Papa, die habe ich selber gebaut. Die ist mit dem Werkzeug gebaut worden, was Papa uns zum Bauen gegeben hat. Ja? Und es ist tausendmal mehr wert, als wenn die als pure Empfänger von einer Rede auf einer Trauerfeier Wein sitzen. So, die waren auch mit Stolz erfüllt. Und das ist aber natürlich auch in der Trauerfeier erzählt, zu sagen, und wisst ihr was, die Urne haben XYZ gebaut. Diese Zeit, na, das ist wie so eine Kurzzeittherapie bei einem Psychologen. Ich wollte nur sagen, für die schon mal, ne, das ist auch was, wo ich, als wir angefangen haben, uns doll unterscheiden wollte. Ne? Im Normalfall gehst du zum Bestatter und hast innerhalb von 1-2 Stunden alles geregelt und siehst dich danach auf dem Friedhof wieder. Und genau das wollte ich nicht, sondern ich wollte möglichst nah ran und ich wollte auch, dass man eher zu einem kurzen Zeitraum vielleicht so eine Art erweitertes Familienmitglied wird, das mithilft, einen Prozess in eine gewisse Richtung zu bringen.
Du hast vorher in der Musikbranche gearbeitet. Jetzt kann man sagen, klar, da geht es auch viel um Emotionen, wahrscheinlich sowohl in Zusammenarbeit mit den Künstlern als auch natürlich in der Musik selbst. Also ist das die Brücke oder hast du irgendwann gemerkt, keine Ahnung, ich muss nochmal was anderes machen in meinem Leben, weil es eigentlich so ein tieferes Bedürfnis gibt?
Ich glaube, es ist dann, also wenn du mir jetzt Antworten vorgibst, ist es sicherlich eher...
Oder ist es etwas ganz anderes?
Nein. Ich bin da auch nicht, hab da nicht zu Ende gedacht. Am Ende ist es wahrscheinlich eher die zweite Antwort. Also ich kann überhaupt nichts Schlechtes über die Zeit in der Musik und in den Medien sagen. Die war wichtig, aber es gab irgendwann den Punkt, wo ich festgestellt habe, dass ich eigentlich ein Sonntagskind bin und zu diesen Jobs immer so wie die Jungfrau zum Kinde gekommen bin. Also ich mich nie hinsetzen musste und mal fragen musste, sag mal, was willst du eigentlich machen? Ich hatte auch keinen Burnout und nichts, sondern irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, was möchtest denn du machen, wenn du 50 bist? Und habe angefangen, wirklich mir Listen zu machen, sagen, ey, das gibt Sachen, die ich nicht möchte, es gibt Sachen, die ich will. Und es passte eigentlich kein Berufsbild von dem, was ich auf dem Zettel hatte. Da stand dann so, ich könnte anfangen, Möbelrestaurator zu werden, weil ich meinte, ich würde gerne mit meinen Händen was machen, Sachen fertig machen, auch fertig sein mit Prozessen. Auf der anderen Seite stand, dass ich bestimmt auch ein gewisses Helfersyndrom habe, von dem ich möchte, dass ich es auch in meiner Arbeit ausleben darf. Und es passte aber nicht so. Für das Psychologiestudium wäre ich, glaube ich, zu faul gewesen, weil das, glaube ich, nochmal irgendwie 7 bis 10 Jahre sind, bis man irgendwie praktizieren darf. Und es gab keine Antwort. Das war sehr frustrierend. Und dann hat irgendwann wirklich dein Medium, quasi Radio, mir geholfen, weil ich mit einem der Pioniere für eine etwas offenere Bestattungskultur, Fritz Roth, ein Interview gehört habe. Und ich bin in keinster Form religiös, aber das war sowas wie ein Erweckungserlebnis. Da war irgendwie so, oh Gott. Und dann trägt man das natürlich auch noch ein bisschen schwanger mit sich. Also ne, gerade Beruf, Bestatter, kannst du das bringen? Glaubt es dir irgendjemand? Die denken doch, du veräppelst ihn. Das war auch am Anfang so. Wenn jetzt ein Freund zu dir, der bis jetzt beim Radio war, sagen würde, du, ich bin morgen, ich werde ab morgen Bestatter, wird er wahrscheinlich...
Er wird viel Irritation ernten.
Genau. So. Mhm. Und mittlerweile finden das natürlich, also das Umfeld findet es toll und die sehen auch, wie gut das alles ja auch angenommen wird und wie viel man bewegt, ja, und allein, dass wir beide miteinander sprechen, ne, wenn dann da ein Pärchen draußen ist, die miteinander ein bisschen klarer in so eine Situation gehen oder sich mal anfangen, damit überhaupt zu beschäftigen, dann habe ich doch meine Aufgabe zu einem gewissen Teil auch schon getan und das ist schon was, das ist eine Aufgabe, die ich, glaube ich, auch ein bisschen annehmen musste, nämlich, dass man eine Stimme hat, wo man sagen kann, liebe Leute, am Lebensende kommt was auf euch zu. Lasst uns doch bitte mal zusammen gucken, wie wir das, was da passiert, und da rede ich jetzt nicht nur über Sterben, sondern ich rede über Umgang in Krankenhäusern, über Binnenverhältnisse in Familien, wie kann man dem Ganzen ein bisschen besser gerecht werden, weil so wie es jetzt läuft, ist es für so ziemlich keine Seite befriedigend.
Erik, in deinem Buch kann man auch sowas wie, ich nenne das mal die unsinnigsten Regeln rund ums Sterben in Deutschland nachlesen. Gibt es eine davon, wo du sagen würdest, das wäre die erste, die weg müsste, weil es wirklich die unsinnigste ist?
Relativ weit oben steht, es gibt immer noch Friedhöfe, die so kinderunfreundlich sind, wo es wirklich heißt, Kinder unter 16 dürfen nicht ohne Begleitung auf dem Friedhof.
Ja? Ach Quatsch.
Kein Witz. Also da, wo du wirklich denkst...
Ja, was machst du mit Teenagern, die einen Elternteil verloren haben und da mal alleine eine Stunde sitzen wollen?
Und du, also das ist nicht auf allen Friedhöfen so. Das gibt sozusagen, es gibt welche, wo man sagt, ab 10 Jahre oder ab 14 Jahre. Und ich wirklich, ich so viel bei uns hier jetzt sehr lokal, Berlin und Brandenburg, ich mit Kindergartengruppen extra auf Friedhöfe gehe, damit die den Friedhof nicht nur als einen Ort, oh Gott, ist es da schrecklich, sondern... Erinnerung kann auch was Warmes und was Schönes sein, kennenlernen. Das ist, glaube ich, eine der ersten Sachen, die ich wegfallen lassen würde. Und das zweite ist, ich glaube, dass es eine gewisse Spiritualität gibt, die fast jeden umgibt, wenn es irgendwie ans Lebensende geht. Dennoch sprechen die Kirchen, und ich schätze die Kirchen an ganz vielen Stellen wirklich sehr und arbeite auch gern mit ihnen zusammen, aber da gibt es teilweise Gesetzgebungsprozesse, die aktuell auch wieder sind, wo man sich die Haare rauft. Ne? Um dir ein Beispiel zu geben, im Bundesland Brandenburg ist gerade versucht worden, Folgendes, was an einigen Stellen in der Praxis natürlich auch passiert, dass es eine minimale Ascheentnahme gibt. Ja, weil das heißt auf Deutsch, du kommst zu mir, weil dein Opa ist verstorben und du warst mit dem immer an der Ostsee und es soll natürlich eine klassische Trauerfeier mit einer Urnenbeisetzung geben, aber du hast die Idee, ey, so 2-3 Gramm Asche, kann ich die vielleicht ins Meer bringen in einem liebevollen Akt? Das sollte legitimiert werden.
Das ist eigentlich verboten, ne?
Das ist verboten, die Asche ist offiziell ist die nicht teilbar. Und am Ende ist, das sollte sogar legalisiert werden, am Ende ist aber sozusagen sogar eine Verschärfung des Gesetzes rausgekommen, nämlich dass ich mich zumindest einer Ordnungswidrigkeit gegenüber sehe, selbst wenn ich dir auch nur sage, wie du es machen kannst.
Also wenn du als Bestatter mir eine Brücke bauen würdest, wenn durch
ich
die
dir,
Blume.
Wenn ich dir eine Blume bauen würde. Ja. Und das ist natürlich was, das ist absurd und was auch für mich immer noch ganz oben steht, ist, es gibt Momente, wo ich das gerechtfertigt finde, eine Urne der Familie auszuhändigen. Um ein Beispiel zu geben, du hast in verschiedenen Bundesländern gewisse Fristen, die eine Urne beigesetzt sein muss. Das sind manchmal 10, 15, 20 Jahre. Danach ist diese Frist eigentlich abgelaufen. Jetzt fangen sie an, Folgendes zu machen. Du kannst jetzt als Sven nicht nach 20 Jahren kommen und sagen, du, ich würde aber... Ich nehme die jetzt. Nee, der Friedhofszwang endet dann nicht. Und auch andersrum, auch davor, ich hatte vor... Also es ist leider meine Lieblingsgeschichte, weil daran lässt es sich so gut erklären. Mama verstirbt kurz vor Weihnachten. Die Beisetzung ist aber erst im Januar. So, wer auf dieser Welt möchte über die Familie richten, die mir sagt, wir hätten Mama in Form der Asche an Weihnachten gerne zu Hause? Ja, mir ist eins wichtig, es geht mir nicht darum, irgendwas zu lockern, damit Kokolores gemacht werden
kann. Nein, aber da, wo es angemessen ist, sondern, soll es möglich sein.
Sondern all diese Sachen, die ich dir jetzt als Beispiele erzählen kann, hat sicherlich auch mit der Klientel zu tun, die zu uns kommt. Das geht immer um Liebe oder um irgendwas Liebevolles, was passieren soll. Und das wird eigentlich unterbunden und ich bewege mich regelmäßig in den rechtlichen Graubereich und weiß immer nicht, ob ich mich mal darüber freuen soll, wenn mal wirklich jemand klagen sollte oder uns anzeigen sollte, sich dagegen zu wehren, weil ich möchte den Richter sehen, der in so einem Fall dann auch die Entscheidung trifft. Also das Presseecho möchte ich gerne haben.
Ich wollte gerade sagen, der Richter geht wahrscheinlich her und sagt, hey, wenn das Gesetz eindeutig ist, dann muss ich trotzdem danach urteilen.
Genau, aber daran kann man sich sozusagen mal gut aufhalten, weil ne, also so selbst alle Umfragen, die ich kenne, die sicherlich auch lobbyistisch geprägt sind, überhaupt keine Frage, gehen in eine Richtung, dass Menschen vor allen Dingen mitreden sollen dürfen, weil ich habe natürlich gewisse rechtliche Verpflichtungen, wenn jemand verstirbt. Das ist auch verständlich, dass sich jemand um eine Beerdigung kümmern soll. Aber da, wo Trauerprozesse gestört werden, kriege ich ein Problem. Du hast einfach nur die Problematik, dass du natürlich mit gewissen Sachen dann auch Türen öffnest.
Ja, das ist aber immer so. Das ist das so. Mit dem eigenverantwortlichen Umgehen von diesen Dingen.
Und wenn ich aber in die Länder schaue, in denen es liberaler gehandhabt wird, ist das nicht so, dass es dort plötzlich keine Friedhöfe mehr gibt, weil niemand mehr auf dem Friedhof will, sondern die Anzahl derer, die, was weiß ich, eine Urne wirklich zu Hause haben möchte, was ich durchaus kritisch sehe, ne? Also auch für einen Trauerprozess, das ist marginal, ja, aber es geht um sowas, ich spinne mit dir, das lustige Geschichte, die Familie, die sagt, ey, Oma hat sich nie getraut zu fliegen. Wir nehmen diese Aschekapsel und machen mit der jetzt eine Weltreise. Und danach setzen wir die bei. Ja, einfache Geschichte. Wäre nicht legitim. Und alleine, was da an liebevollen Ideen, die dir am Ende das Gefühl geben, weißt du was, ich habe mich gut verabschiedet.
Aber das heißt ja, du auch als Bestatter musst das immer wieder abwägen, an welcher Stelle. Also A, hältst du das auch für angemessen, gehst auch in der Argumentation vielleicht mit oder merkst auch sowas wie, ich glaube, denen wird das gut tun oder so. Also so eine eigene Bewertung musst du ja auch durchführen. In deinem Buch kann man nachlesen, dass du selbst so weit gegangen bist, du hast schon Urnen ausgegraben. Also wenn es nicht im Buch stehen würde, würde ich es nicht öffentlich sagen.
Aber ja, der Justiziar vom Verlag würde genau. Jetzt Folgendes sagen. Im Buch kannst du alles schreiben, lieber Erik. Das muss ja mit der Realität nichts zu tun haben.
Ja, oder also, du hast irgendwo unterschrieben, dass die Verantwortung bei dir liegt oder so.
Wir sprechen mal einfach im Konjunktiv.
Was wäre denn so ein Fall? Wäre das vorstellbar, Erik?
Anders. Wir sprechen im Konjunktiv. Ja. Ich glaube, das ist das Schönste. Wir nehmen mal an, ich hatte noch nicht genug Wissen dafür, wie man so eine Situation rechtlich sauber
bewertet,
ja. weil heute kann ich dir sagen, wäre der Weg ein anderer, wenn du heute zu mir kämst und sagst, ich möchte, dass die Asche auf dem Grundstück verstreut wird.
Und ich habe auch schon die Schaufel.
Und du hast auch schon die Schaufel. Dann wäre meine Frage an dich, es gibt Länder in Richtung Osten von Europa, wohin der Urnentransport offiziell nicht funktioniert, wo ich einen Mitarbeiter hinschicken müsste. Und dann könnte ich ja in der Theorie Sven beauftragen, als freien Mitarbeiter für einen Tag diese Urne Richtung Ukraine zu transportieren. Wenn du die auf dem Weg verlierst, glaube ich, würdest du mich nicht verklagen. Also es gibt Wege, das zu machen, aber man muss da einfach auch aufpassen, weil das wirklich rechtlich nicht legitim ist. Und vor allen Dingen komme ich in eine ganz doofe Situation dabei, weil who am I to judge? Soll ich jetzt, also ne, weil manchmal hast du ja auch Situationen, sagst, liebe Familie, ihr seid euch überhaupt nicht einig. So, habe ich ein Problem, die Familie muss sich total einig sein. Und du hast natürlich Situationen, jetzt nimm dir an, du hast eine Schwester, du sagst, Mamas Urne will ich in den Wind streuen, sie sagt was anderes, dann gibt es da gesetzliche Regelungen drüber. Und das hast du aber auch, wenn du über sowas sprichst wie Urne zu Hause oder Urne auf privaten Grundstücken. Eine Argumentation, die ich verstehe, die dagegen steht, ist, was ist denn, wenn deine Schwester, die Urne zu Hause hat, plötzlich zu dir sagt, Sven, ich lasse dich nicht mehr zur Urne, um dich zu erinnern. Mhm. Ist ein Problem, was besteht, ja?
Ja.
Und die nächste große Thematik für mich ist einfach eine Kostenfrage. Ne? Also wenn ich schon eine Bestattungspflicht habe, ich bin verpflichtet, in Deutschland bestattet zu werden. Und die Krankenkassen hatten bis vor ein paar Jahren ja noch sowas wie ein Sterbegeld. Warum ist dann nicht entweder die Gemeinde verpflichtet, wenigstens einen vernünftigen Basisplatz auf dem Friedhof zu stellen. Ich rede jetzt nicht über Sozialbestattung, sondern über, es ist völlig klar, in der Gemeinde, wo ich lebe, bekomme ich auch umsonst einen Platz auf dem Friedhof. Mhm. Oder andersrum, dass es so eine Art, gab es Ideen drüber, dass es so eine Art Pflichtversicherung gibt, damit sichergestellt ist, dass am Ende eine Bestattung stattfinden kann. Das ist ja so ein bisschen was wie jeder, der braucht eine Haftpflichtversicherung für sein Auto, mit dem er fährt, weil ganz häufig hat natürlich eine Bestattung auch was mit Geld zu tun. So, und viele Antworten, die ich versucht zu finden, haben dann nichts mit Geld zu tun. Aber natürlich ist das, sind da dem auch Grenzen gesetzt. Wenn die Stelle auf dem Friedhof 2.500 Euro kostet, dann kann ich daran nichts machen. An was ich aber was machen kann, ist zu sagen, liebe Friedhofsverwaltung, könntet ihr nicht mal drüber nachdenken, das in Ratenzahlung zu machen? Also weißt du, weil über 20 Jahre jedes Jahr 200 Euro an den Friedhof zu bezahlen, ist was anderes als auf einmal 2.500 Euro zu bezahlen.
Kannst du eine Größenordnung mal nennen? Also dass man so was, ne, klar, Durchschnitt gibt es nicht immer, aber was muss ich für eine durchschnittliche rundum, jemand ist gestorben?
Ja, es ist immer die Frage, was du alles mit einrechnest. Mhm. Und wenn ich mit dir, ich kann dir sagen, ich habe 10.000 Euro als Versicherung für den Moment, wenn ich sterbe, aber damit muss auch abgegolten sein, meine Beerdigung. Rechnungen, die noch offen sind, ich gehe mir mal davon aus, im schlimmsten Falle habe ich kein Geld mehr auf dem Konto, denn zum Beispiel meine Wohnung muss abgewickelt werden, da muss noch dreimal Miete gezahlt werden. Deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, was rechnest du mit ein? Wenn ich aber jetzt deine Frage beantworte hinsichtlich einer Bestattung, und Bestattung heißt für mich, jemand verstirbt und es gibt eine Beisetzung auf einem Friedhof und alles, was diesen Prozess angeht, ist bezahlt. Ja, ich rede nicht über dritte Kosten, weil noch irgendjemand sein Auto abbezahlen muss.
Und auch nicht über, was danach im Café an Leichenschmauskosten
entsteht. Dann bist du wahrscheinlich entspannt bei 4.000, 5.000 Euro, die du immer einplanen musst, wenn das halbwegs vernünftig werden soll. Das ist teilweise eher sogar noch niedrig gerechnet, weil das da wirklich Gemeinden gibt, die bei den Friedhofskosten extrem zuschlagen. Also das ist, ich kann ja jetzt vor allen Dingen über Berlin natürlich reden, aber hier wirst du irgendwie einen vernünftigen Platz auf einem Friedhof, wird dich bis zu 2.200 Euro kosten. Ich denke mal einen ähnlichen Betrag, also rechne mal mit 2.500 und das gleiche rechnest du nochmal für einen Bestatter. Damit ist der Prozess erstmal abgeschlossen.
Erik, wir haben jetzt über viele Dinge gesprochen. Mein Eindruck ist, dass, wenn ich so an die Beerdigung denke und das, was ich da erlebt habe, dass es auf der einen Seite, darüber haben wir schon gesprochen, relativ stark reguliert ist. Also der Bestatter ist auch ein Fachmann, der einem dann sagt, wie das geht. Also es ist gar nicht so richtig, meine Erfahrung, gar nicht so richtig angelegt, dass ich da aktiver Teil werde.
Deutungshoheit, ne?
Ja, also. Genau, Deutungshoheit, gutes Stichwort. Und das Zweite ist aber auch so, wie soll ich das sagen, salbungsvoller Sprachgebrauch. ja. Und dann kriegt das sowas bisschen Jenseitiges, das kommt auch in Mimik, Gestik und Blick dann so ein bisschen zum Ausdruck und so. Und dann hat man immer so dieses Gefühl, ja, aber wenn ich jetzt damit anders umgehen möchte, weil ich anders bin oder vielleicht auch der Verstorbene oder die Verstorbene anders war, dann ist das unangemessen. So.
Schöne Geschichte dazu. Ich habe letztens irgendwo, also ich habe wenig Laster in meinem Leben, weil ich sehr viel Wasser trinke. Ich habe auf dem Friedhof geraucht.
Das geht nicht.
Hat mich eine Friedhofsmitarbeiterin quasi für gelüncht. Ist sicherlich das schlechteste Beispiel. Aber ja, genau da ist ja der Punkt, wo man ansetzt. Ne? Wie funktioniert Sprache und wie schafft Sprache da auch Realitäten? Von was spreche ich? Spreche ich von Leichen? Spreche ich von Verstorbenen?
Entschlafen.
Entschlafen ist einer meiner Lieblingsbegriffe. Der für immer Entschlafene. das kannst du dir nicht vorstellen. Aber was ich sagen möchte, ist, dass darüber auch Klarheit geschaffen wird und Deutungshoheiten funktionieren auch über Sprache. Mein Lieblingsbeispiel ist, jeder, der mal mit dem Bestatter war, wird auf seiner Rechnung eine sogenannte hygienische Grundversorgung sehen.
Das heißt, wenn der Leichnam gesäubert wird oder was ist das dann?
Was auch immer es heißen mag. Leider passiert es in den wenigsten Fällen überhaupt. Das ist das eigentliche Problem. Aber was wird mir gesagt, dass ich etwas hygienisch reinigen muss, dass es erstmal dreckig ist? Das ist etwas, von dem ich mich fernhalten muss. Ich habe noch keinen normal Verstorbenen gesehen, der in irgendeiner Form unhygienisch war. Ja, natürlich wird mal jemand vielleicht unter sich gemacht haben. Ja, aber dass der Körper an sich unhygienisch ist, ist totaler Blödsinn. Damit werden Realitäten geschaffen. Damit wird auch eine Distanz geschaffen. Und da muss man einfach auch echt sagen, wir haben uns da selber so ein bisschen eins Nest gelegt. Die Bestattungsbranche an sich, die ist noch nicht alt. Die gibt es seit 150 Jahren. Und dass sie gerne jetzt so auftritt als die Retter von der Trauerkultur und eigentlich exakt ein Interesse haben, nämlich Sachen zu verkaufen. Das ist auch was, wo wir uns versucht haben, aus dieser Logik rauszubewegen. Ne? Also wen interessiert es denn, ob du einen 3000 Euro Sarg hast oder du einen ökologischen Sarg aus Brandenburg hast, der halt schlichter ist? Ist das relevant für einen Trauerprozess? Und das ist zum Beispiel was, was ich ganz häufig in Gesprächen merke, wenn Familien das erste Mal kommen, die dann so auch drauf warten, wann suchen wir denn jetzt einen Sarg aus? Und dann so, weißt du was?
Zentralelement.
Ja, und wenn man das aber mal so als Frage vom Tisch wischt und sagt, wisst ihr was, nee, wir haben hier einen hochwertigen Sarg aus Brandenburg, da steht, da könnt ihr euch angucken, mehr brauchen wir nicht. So, aber zurück zur Frage, was wollen wir eigentlich machen?
Ja, warte, mir geht es noch um einen anderen Punkt dabei, ja. Weil die Deutungshoheit ist das eine, da kann man ja, wenn man sich in die Bestatter vielleicht auch reinversetzt, auch sagen, manchmal ist das ja auch gut so, weil da kommen Menschen, die vielleicht ratlos sind.
Bestimmt.
Und dann kann man auch Orientierung anbieten. Ich glaube, mein Punkt ist auch nochmal der, dass in dem Moment, wo das viele gleich machen mit so einem salbungsvollen Ding, nicht mehr darauf geachtet wird, vielleicht brauche ich als Sven, der da sitzt, eine ganz andere Art der Kommunikation, um damit umzugehen. Vielleicht darf das bei mir lebhafter, vielleicht auch humorvoller an der einen oder anderen Stelle sein und ich immer das Gefühl habe, ich trauere falsch.
Ja, bin ich insofern komplett bei dir, als das gerne mal auf schlechtes Gewissen gemacht wird, im Sinne von...
Das ist jetzt unangemessenes Verhalten.
Ne, warum lachst du nach einem Tag schon wieder? Ne? Also ne, das ist auch was, sich frei machen. Und das ist eher was, wo wir sehr versuchen zu ermutigen, ne? Und zu sagen, so, es gibt erstmal grundsätzlich, bewerte ich nichts. Das versuche ich auszuschalten. Ja? Weil häufig sich Leute sind eh schon total verunsichert in der Situation, wie oft ich genau diese Frage habe, gerade wenn jemand lange gelitten hat, bevor er verstorben ist, dass jemand da dann hat, ey, ich freue mich eigentlich auch ein bisschen. Also nicht nur für ihn, sondern ich freue mich auch für mich, weil ich seit einem Jahr quasi täglich im Krankenhaus war. Und dann sagt er, aber das ist doch auch verständlich. Ja, also er, und dann kommt wieder dieser Psychologe, dieser psychologische Teil, er erstmal auch zu bestärken in Gefühlen, die da sind. Und wichtiger noch ist, nichts zu machen, was dazu führt, dass du dich schämst oder die wegsteckt. Ja.
Seht das eure Community eigentlich, also seid ihr da, weiß nicht, du sagst es ja jetzt auch öffentlich, du schreibst es auch, keine Ahnung, kommen dann mal andere Bestatterkollegen zu dir und sagen, hör mal, halte ich mal ein bisschen mehr zurück, lieber Erik?
Nee, ich kommuniziere gar nicht so viel mit, es gibt eine, ich will es immer nicht Bewegung nennen, aber es ist ja nicht, wir sind ja nicht alleine. Es gibt natürlich ganz tolle Kollegen, die ähnlich arbeiten. Es gibt Menschen in Krankenhäusern, die denken, ey, das kann doch nicht sein, dass hier im Krankenhaus so, ich sag's mal auf Deutsch, beschissen mit den Verstorbenen umgegangen wird. Da kommt gerade viel zusammen und ich glaube aber, es hängt auch damit zusammen, dass die Menschen, die zum Beispiel in den Medien sind, mittlerweile offener sind, da auch mal Themen nach draußen zu holen. Und ich als These, die Alt-68er-Generation bewegt sich einfach massiv auf ihr Lebensende zu. Und das ist eine Generation gewesen, die als Tenor hatte, wir stellen Sachen erstmal in Frage. Und das ist was wir ganz doll merken, dass ne, jemand, der jetzt irgendwie 60, 70 ist, der möchte auch nicht die Standards haben und gibt sich damit auch nicht zufrieden. Und nochmal wichtiger, das ist auch eine Generation, die zumindest weiß um sowas wie psychologische Bedürfnisse. Ne?
Umgang.
Die sagen, okay, da möchte ich mich mit auseinandersetzen. Das ist nicht einfach nur schnell weg und dann geht es irgendwie weiter. Ne? Also ist auch eine Generation, die sicherlich Tod nicht in dem Maß erlebt hat, wie das vielleicht noch meine Großelterngeneration im Krieg erlebt hat, sondern für die ist Tod eine Ausnahmesituation, die Generation, die sich jetzt verabschiedet. Und sie suchen alle händeringend nach Werkzeugen, wie man damit umgeht.
Aber heißt das denn trotzdem, auch ihr müsst ja an irgendeiner Stelle sagen, hey, wir sind auch ein Unternehmen, bei uns arbeiten auch Menschen, wir müssen irgendwann auch auf Wirtschaftlichkeit gucken.
Also, das tue ich, also Gott, ich bin von Hause aus Kaufmann, aber es ist für mich ein Unterschied, also ne, natürlich muss ich meine Miete bezahlen, das kann ich auch jedem ins Gesicht sagen, aber die Frage ist, wie kalkuliere ich denn? Kalkuliere ich mich als Menschen, der arbeitet, das heißt, du bezahlst Erik, und wir haben bei uns ein relativ einfaches Preismodell, wo irgendwie drin ist, sagen, wisst ihr was, damit decke ich ab, dass ich mich irgendwie 10 bis 15 Stunden mit euch beschäftigen kann, dass ich einen Sarg habe, dass ich alles eigentlich drin habe, aber primär bezahlt ihr nicht den Sarg, ihr bezahlt mich als
Arbeits.
Als Kompetenz in irgendeiner Form und im Zweifel kalkuliere ich da mich und meine Kollegen genauso, wie du jeden Handwerker, der irgendwie dein Auto repariert, kalkuliert, nämlich mit roundabout 89 Euro die Stunde.
Letzte Frage, hypothetische, die in der Situation wahrscheinlich nochmal anders ist, wenn es real eintritt. Stell dir vor, du hast noch 3 Monate, 2 Monate.
Ja.
Was machst du anders als das, was du bislang tust?
Uff. Da fällt mir, glaube ich, gar nicht so viel ein. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich einen kleinen Ticken weniger über die Zukunft nachdenken. Aber ich glaube, dass ich an der Stelle schon ziemlich im Reinen mit mir bin, dass ich jetzt nicht sehr viele Sachen mache, die ich überhaupt nicht machen möchte. Also vielleicht würde ich ein bisschen weniger arbeiten und intensiver Zeit mit meiner Familie verbringen und Gespräche führen und wahrscheinlich auch mit meinen Freunden einfach nochmal einen saufen gehen. Also genau, also so Sachen, die man auch jetzt macht und die unter Genuss fallen.
Sagt Erik Wrede. Ist Trauerbegleiter, Bestatter in Berlin und versucht ein bisschen anders mit Tod, aber auch Trauerkultur, Umgang mit den Sterbenden bei uns umzugehen und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Kann ich nur zurückgeben. Danke.
Sehr gerne. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.